Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
Willkommen zu der Folge 258 vom Energy Digital Podcast. Wie immer zugeschaltet ins Studio Zürich zu mir, Sascha Wanner, der Jean-Claude Frick aus Bern. Grüße.
Hallo, hoi du.
Ach, das wird eine lustige Folge, weil wir zeichnen das auf am Mittwochabend. Also wenn ihr jetzt das jetzt am Donnerstag schon hört, was rauskommt, dann haben wir das gestern Abend quasi aufgezeichnet. Und ich bin jetzt mit in der Live-Sendung in Energy Downtown. Was heisst, wir haben ja da trotzdem gewisse Sachen, die ich dann noch live machen muss am Sender. Und dementsprechend, wenn man das Geräusch da gehört, dann muss ich mich da schnell kurz ausklinken. Dann spielen wir euch einen Jingle ein. Wir dürfen das aber natürlich dann verkürzen und schneiden, dass ihr jetzt nicht da müsst 5 Minuten warten, bis ich fertig bin mit dem am Sender. Das ist dann für uns
ja, ein Timeshift, ja, oder? Das Coole ist ja, dass du das ja, deine Sendung viel besser wird, weil du wanderst nur ein wenig. Grossartig. Ja, win-win. Wir machen Podcast und die Leute können mehr Musik hören. Perfekt.
Hervorragend, ja. Liebe Grüße kommst du über von meinem Anwalt. Jean-Claude Frick, herzlichen Dank, dass wir jetzt auch wieder eine neue Folge aufzeichnen können. Das Mal sind wir so überpünktlich. Eigentlich könnten wir den jetzt schon am Mittwoch posten, dass wir mal können sagen, wir sind mal einen Tag früher gewesen.
Ja, das können wir jetzt schon machen.
Ja. Ich muss mal überlegen, wenn wir ihn hochladen. Also, willkommen bei der Folge 258. Sag's gerne nochmal. Wir diskutieren über 3 Themen, wie immer. Unter anderem, dass WhatsApp Secret Chats macht, also versteckte Chatverläufe.
Ganz genau. Wir reden über Final Cut Pro und Logic, und zwar, weil die auf das iPad kommen. Das heisst, man geht der Frage nach, wie das iPad endlich nach x Jahren zum Pro-Device.
Ich habe sowieso dort noch 2-3 Fragen an dich, aber das können wir ja dann noch erklären, bin ich gespannt. Und Google löscht inaktive Accounts. Was dort genau dahinter steckt, das werden wir dann auch noch schnell anschauen. Fangen wir an mit dem Thema, das wir am Sender diskutiert haben, nämlich über WhatsApp. Das heisst, da gibt es ein neues Feature, wo ich Chats kann verstecken. Und ein Schelm wäre hier böse, es denkt, oder?
Ja, wir erklären mal kurz, was die Funktion macht, und dann können wir darüber philosophieren, warum es die überhaupt gibt. Es ist tatsächlich so, es gibt eine Funktion, da kannst du jetzt im Chat, wir kommen dazu, wie du das aktivieren könnt, kannst du quasi sagen, okay, der Chatverlauf, den sehe ich nicht, wenn ich das WhatsApp auftue. Wenn ich den will sehen, muss ich mich wie noch einmal authentifizieren. Sprich, ich muss noch einmal Face ID, Fingerabdrucksensor, je nachdem, was du für ein Handy hast. Also das heisst, du könntest das jetzt jemandem dein Handy geben, zum Beispiel WhatsApp, ja, schau mal das einzige Foto vom Kollegen. Und wenn der jemand jetzt findet, ja, cooles Foto, aber ich schaue mal noch, was der Wanne sonst noch so umschreibt, dann kann ich das eben nicht, weil wenn du die anderen Chats zum Beispiel eben so entsprechend aktiviert hast, dann sind die quasi ausblendet und kann nur mit deinem Gesicht, in dem Fall beim iPhone, entsperrt werden.
Ja. Wie schalten wir denn das Feature frei? Ja, das ist jetzt gerade eine andere Frage. Aber komm, erklären schnell, wie das haben wir am Sender ja anteist, dass die Menschen, die jetzt genau nicht so digital unterwegs sind, dass die jetzt nicht müssen, irgendwie 3-4 Stunden hören.
Ganz einfach. Und zwar, du gehst einfach auf einen Chat und hast so, also jetzt zum Beispiel wir zwei haben einen Chat zusammen, hast ja du oben die Namen von diesen Leuten, oder jetzt in dem Fall bist du. Klickst dort drauf, auf den Namen, und dann scrollst du ganz ab, und jetzt hat es dort neu, gerade unten selbst löschende Nachrichten, was es schon länger schon gibt, hat es Chatsperre drin. Klickst dort drauf und sagst, okay, weißt du was, der Chat, den will ich sperren. Du kannst auch mit Gruppenchats machen. Und dann hast du einmal eben dein Gesicht her oder du lässt den Finger auf das Handy, je nachdem, was du frei hast. Und dann ist der Chat, die Chatsperre quasi aktiviert. Das heisst, es hat ein Schlüssel bei diesem Chat und da können andere nicht mehr drauf, sondern eben nur da.
Ja, es ist eben, das Feature ist natürlich, wie soll ich sagen, von einer speziellen Klientel requested worden, würde ich jetzt mal so behaupten.
Du hast ja auf dem Sender, oder? Du hast ja auf dem Sender angeteased, kann man jetzt hier auch noch öffentlich machen. Hast du gesagt, das sind quasi, jetzt kann ich quasi meine geheimen Chats von meiner Frau verstecken. Das war deine Teasing gewesen, ohne etwas dazu können sagen. Ja, das ist sicher wahrscheinlich, also das ist schon das, was ich jetzt gelesen habe, dass das Feature kommt, habe ich auch gedacht zuerst, aha, das kann ja eigentlich nur für das sein, oder?
Man könnte es machen. Also, das heisst natürlich nicht, dass du das machst. Das ist natürlich ganz eine fiese Unterstellung.
Du mit mir eine Frau iMessage nutzen, von dem her nützt das nichts.
Aber wir können. Ich sage es jetzt mal so, oder? Das ja ist so ein bisschen die ganze Geschichte, oder? Man kann sich natürlich auch schönreden, und das haben wir am Sender auch gesagt. Man kann einfach sagen, schau, ich habe wichtige geschäftliche Daten da drauf, die niemand darf sehen. Also, es ist eine Datenschutzfrage. Genau. Aber im Endeffekt finde ich es eben absolut gar nicht so schlecht, weil es gibt, also eben, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn mehrere Menschen Zugriff haben auf dein Telefon, warum auch immer, dass das so ist, vielleicht Fotos rumzeigen oder was weiß ich, dann gibt es vielleicht schon gewisse Chats, wo jetzt findest, die wette oder kann ich oder darf ich halt auch nicht allen zeigen, weil es eben vielleicht ein Chatverlauf ist mit dem Chef, wo es halt um Internas geht, wo vielleicht noch nicht kommuniziert sind oder was weiß ich. Ob man das jetzt halt eben aufs andere ummünzt, dass man halt dann mit einer Dame oder mit einem Herr kommuniziert, wo vielleicht man nicht möchte, dass andere Menschen das wissen, dann kann man das für das natürlich auch brauchen. Aber im Endeffekt ist das effektiv ein Feature, das es einfach mal gibt. Wir dürfen darauf hinweisen, wie dass ihr das verwendet. Das überlassen wir euch.
Ja, genau. Also, ich glaube, man muss es wirklich auch in diesem Kontext sehen. Also, WhatsApp versucht ja schon länger, so ein bisschen wie Slack zu werden. Und zwar Slack, das ist ja der Business Messenger, den du wirklich vielen Firmen brauchst. Wir brauchen den auch. Ich bin den ganzen Tag, ich bin mehr im Slack als in jedem anderen Tool. Und WhatsApp versucht immer auch so ein bisschen in diesen Markt reinzukommen. Ganz einfach, weil man ja weiss, es gibt mega viele Firmen, die eben gleich über WhatsApp ganz viel Austausch betreiben und vielleicht gleich noch Slack haben, aber trotzdem WhatsApp nutzen oder sogar WhatsApp nur für das nutzen. Und dann ist es genau, wie du sagst, dann ist natürlich die Vermischung zwischen Business und Privat extrem gross, wo du hast vielleicht ein Chat bzw. eine Handynummer, ein WhatsApp und dort ist alles drin, so ein bisschen Business und ein bisschen Privat und hin und her. Und das willst du ja nicht. Also von dem her könnte man das schon so auch nutzen. Und der Punkt ist halt schon der, mir fällt das auf, wahrscheinlich ist das auch so eine jüngere Geschichte vielleicht, jetzt kannst du das Boomer-Wort wieder brauchen. mir fällt auf, dass halt schon vor allem die Jüngeren, die tun mega oft ihr Handy so ein bisschen umreichen. Hey, schau mal das Foto, schau mal das Video, schau mal das TikTok. Und dann irgendwie, statt dass sie es gerade sofort teilen, geht das Handy, macht dann so ein bisschen Runde, oder? Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich zum Beispiel, ich mache das nie. Wenn, dann habe ich das Handy selber in der Hand, drehe es um und sage, schau mal da, oder? Aber ich wirklich, vielleicht bin ich dort speziell, ich gebe das
nie
aus der Hand.
Nein, wir sind Boomer. Ich glaube, das ist
ich
schon ein bisschen
anders. Ich habe nie auf die Idee, so einen Schwachsinn, oder? Das ist viel zu wertvoll. Von dem her, wenn bei mir das Handy entsperrt ist, habe ich keine Angst, weil dann ist es immer noch bei mir, oder? Aber eben, ich glaube, das ist so die Entwicklung und da hat jetzt WhatsApp darauf reagiert. Und ja, ich finde das an sich gar nicht so dumm. Also, es gibt viel dümmere WhatsApp-Features.
Ja, definitiv. Und vor allem, weißt du, man kann es ja wirklich legitimieren, man muss einfach die richtige Ausrede finden. Du kannst ja zum Beispiel sagen, wir organisieren eine Geburtstagsparty, organisieren eine Überraschungsparty für den Jean-Claude und er schaut öfters mal mein Handy an und ich will nicht, dass er sieht, dass ich jetzt mit seiner Frau schreibe oder mit seinem Kind oder mit was weiß ich. Oder? Also, ja, genau. man kann das ja anschauen, wie man will. Aber was ich jetzt im Fall gerade festgestellt habe, ich habe vorgestern also mein WhatsApp aktualisiert und ich habe das Feature noch nicht drin. Kann das sein, dass das auch teilweise ausgerollt wird oder bin ich jetzt da gerade irgendwie zu blöd?
Ja gut, ich bin natürlich, weißt du, ich nutze WhatsApp so oft. Das kommt natürlich logisch zuerst zum Fricken, oder? Nein, es ist tatsächlich so, es heisst noch nicht alle, es ist so, es wird in diesen Tagen ausgerollt. Aber wirklich Tag. Ich habe heute zum Beispiel am Mittag jemanden getroffen in Zürich und habe es bei dem schnell geschaut, weil ich habe eine Beta drauf und habe das Gefühl gehabt, vielleicht ist ja das, und der hat es auch schon drauf gehabt. Also das kommt in den nächsten Tagen. Müsst ihr mal schauen zwischendurch und wenn ihr dort plötzlich eben unter diesen selbstlöschenden Nachrichten plötzlich die Chatkontrolle kommt, die Chat sperren, dann wisst ihr, okay, jetzt ist aktiviert worden.
Genau, das könnt ihr selber probieren in den nächsten paar Tagen. Reden wir über ein Thema, das für uns, wie soll ich sagen, recht wichtig ist, weil wir das öfters brauchen. Und zwar Final Cut Pro und Logic. Also Final Cut bei mir jetzt eher im Videoschnitt drin, wobei ich mehr auf Adobe bin, also auch das, aber ich habe beides mal ausprobiert. Das Ganze kommt jetzt aufs iPad Pro und das ist in gewisser Hinsicht schon ein bisschen ein Game Changer im Apple-Universum drin. Das darf man glaube so sagen.
Ja, das ist ein brutaler Meilenstein, sind wir ehrlich. Also das ist wirklich, das ist seit dem ersten iPad Pro hat gegeben, das ist 2018 rausgekommen, seitdem, beziehungsweise eigentlich ist es sogar 16, 18 ist das erste mit dem schönen Design gekommen und Face ID, seitdem diskutiert man darüber, ja, aber hey, jetzt gibt es so ein Pro-iPad, es ist mega teuer, es ist eigentlich, könnte es fast einen Laptop besetzen, aber die Pro-Apps von Apple, und das sind nun mal einfach Final Cut Pro und Logic, das sind die beiden absolut wichtigsten Pro-Apps, die Apple rausbringt, die sind nicht auf dem iPad, oder? Und das ist jetzt krass, eigentlich 5 Jahre diskutiert man über das Thema, oder noch länger. Und seitdem haben wir immer geilere iPads bekommen. Ich meine, hey, das neue iPad hat einen M2-Prozessor drin. What the hell? Braucht man doch nicht zum Umsurfen. Völlig crazy. Und die ganze Welt fragt sich, wieso zum Geier bauen die so geile Hardware rein, aber nicht einmal ihre eigenen Tools laufen dort drauf, also ihre eigenen Pro-Tools, oder? Wir haben inzwischen, ja, es gibt ja verschiedene Videoschnittsoftware zum Beispiel, also ich bin so ein Final Cut Pro-Nutzer, ich komme mit Adobe Premiere nicht so recht zu Schlag, darum bin ich Final Cut schon seit irgendwie 12 Jahren. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, okay, es gibt LumaFusion, es gibt sogar inzwischen, wie heisst es, Das, was man so cool kann collaboraten damit.
DaVinci
Resolve. Sogar das gibt's inzwischen auf dem iPad. Aber Apple selber bringt seine Pro-Software nicht. Das ändert jetzt ab dem 24. Mai kann man die beiden Apps kaufen und ausprobieren.
Gut, man muss aber auch dazu sagen, oder? Ich meine, du kommst einfach nicht mit Adobe Premiere klar, weil das wirklich eine Pro-Software ist, wo man auch etwas manuell muss machen muss. Und beim Final Cut, das ist dann für die, die keine Ahnung haben von Videoschnitt.
Ja, bla, bla, bla. Ja, das ist
nein,
so
das ist
klar,
natürlich
dass du
komplett
das sagen.
Falsch. Oh, hast du es gehört? So, ich spiele es gerne
ja,
mal ein.
Ja, dann geh mal ganz Ende.
Ja,
sag mal
jetzt,
etwas schlau.
Müssen
wir
schnell
etwas Platz gemacht.
Das machen wir gerade. Für euch gibt es einen kurzen Cut und dann sind wir gerade wieder retour.
Mit Sascha Wanna.
Back on track nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück im Energy Digital Podcast. Für uns hat es ein bisschen länger gedauert wie für euch. So schnell kann man das da ein bisschen reinbeschissen, dass wir zwischendrin mal noch live am Sender gewesen sind. Wir haben es über die Apps von iPads, die jetzt neu bei den Pro-Versionen mit drin sind. Und da nimmt mich mal wirklich mal noch so ein bisschen den Punkt, wunder, lieber Jean-Claude, Datenmanagement. Das ist so meine grösste Frage, die ich immer habe auf dem iPad. Ich meine, es ist ja cool, was man alles machen kann und so. Die Dinger sind mega schnell. Ich liebe iPads wirklich. Von ganzem Herzen. Aber sobald es darum geht, und das ist bei Video halt dann auch bei Audio immer das Zeug, da noch einen Effekt einziehen, da noch schnell eine Datei, Copy-Paste. Wie funktioniert das genau?
Jetzt ist es so, Apple hat ja das angekündigt letzte Woche. Wir haben es letzte Woche nicht im Podcast gehabt, jetzt haben wir es drin. Ich darf noch keinen Testbericht rausgeben, ich sage es mal so. Erst ab nächster Woche. Von dem her kann ich nicht allzu viel dazu sagen, aber der Punkt ist folgender. Es ist natürlich wirklich so, dass iPad OS, ich sage mal, seine Limitierungen hat. Man kann ja inzwischen externe Drives, du kannst Zeug anschliessen, die grossen, das iPad Pro zum Beispiel, das aktuelle hat sogar Thunderbolt 4 Anschluss, also kannst du super schnell irgendwelche Daten überziehen. Aber ja, das Dateihandling ist tatsächlich auch so ein bisschen mein grösstes Fragezeichen und ich könnte damit rechnen oder ich denke, das könnte tatsächlich auch das grösste Problem sein. Wenn man sich so ein bisschen die Videos anschaut, die Apple postet, zum Beispiel zu Final Cut, und auch die Bilder, die sie da gemacht haben, die Beschreibungen, die muss man wirklich sagen, wow, das sieht schon recht cool aus, hat viel Automatismen, hat sogar ein bisschen KI-Zeug drin. Aber ja, am Schluss ist es immer noch ein iPad. Und das iPad und File-Management, je nachdem, woher du kommst, je nachdem, was du machst. Wenn du eine Kamera anhängst, ziehst du etwas rüber, machst irgendetwas. Kein Problem. Aber du weißt ja, so Projekte, dass ich mir nicht arbeite mit Final Cut am Mac. Und so Projekte können super gross werden. Ich kann super viele externe Quellen haben. Und da kannst du halt den Mac, kannst halt wählen, das kennst du ja auch. Kannst halt wählen, wo du das Zeug willst. Wie willst du es organisiert haben? Was, wie, wo willst du es reinnehmen oder wo eben nicht? Müssen wir jetzt mal abwarten, wie das dann beim iPad wird. Aber das ist tatsächlich auch mein grösstes Fragezeichen, weil dort könnte es dann eben sein, dass dann der Pro vielleicht sagt, das ist mir jetzt kompliziert. Oder anders gesagt, es ist mir jetzt einfach, darum brauche ich es nicht. Oder?
Ja, ich glaube, es ist mehr, dass dann einfach eben die Limitierungen zu gross sind. Also so
ja,
würde ich es jetzt mal beschreiben. Oder?
Genau, wenn ich jetzt meine, man darf nicht vergessen, noch etwas. Ich meine, sowohl Logic wie iPad, wie Final Cut Pro, sagen ja, also Apple sagt über die Apps auf dem iPad, dass es quasi einfacher soll sein, schneller soll gehen. Oder? Das heisst aber immer auch im Nebensatz, es ist weniger komplex. Ja. Also das heisst, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen weniger können machen. Also ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass man mit der iPad-App quasi genau das Gleiche machen kann, wie du auf dem Mac kannst machen. Also das denke ich vom Power her schon. Also,
ja, aber der Funktionsumfang
ist sicher abgeschränzt. Gerade so, was Plugins anbelangt und so Zeug. Ich meine, Final Cut Pro ist ja dort eh nicht so mächtig wie zum Beispiel Adobe. Aber man kann es auf dem Mac relativ gut machen und ob das auf dem iPad ist umgesetzt worden, ich würde jetzt da mal noch ein Fragezeichen dran.
Mich würde wirklich gerne Stimmen interessieren von euch da aussen. Also wenn ihr Erfahrungen habt jetzt generell mit Final Cut Pro oder auch vielleicht mit Premiere oder was weiß ich, so ein bisschen die Geschichten. Weil bei mir, wo ich wirklich noch Videosachen gecuttet habe, daily-mässig im Business, das ist auch schon ein bisschen länger her. Also mit der heutigen Technik und wie man das macht, kann ich auch nicht mehr so wirklich mitdiskutieren. Aber wenn ich mir einfach vorstelle, wie wir das früher gemacht haben mit irgendwie Apple Raw, Apple Bullshit, mit Red Raw Codec auf irgendwie 8K Files, dann noch das Grading-Zeug machen und so. Also vielleicht stelle ich mir das jetzt einfach falsch vor. Vielleicht ist das irgendwie da, gibt es ganz, ganz viel positivere Geschichten und ja, aber ich habe einfach das Gefühl, wenn ich mir jetzt meinen heutigen Workflow, wenn ich jetzt selten vielleicht mal das Video zusammen tue, vielleicht mal noch ein Logo rein tue oder so, aber dann muss ich noch etwas schnell bearbeiten, brauche ich noch schnell Photoshop und so weiter. Und ob das dann wirklich mit dem iPad auch so convenient ist wie auf dem Mac, Ja, ich wage es einfach ein bisschen zu bezweifeln, im Fall ganz ehrlich. Vielleicht gibt es halt einfach Edition-Geschichten. Also weißt, ich habe mehr, oder was ich eben mehr erwartet habe, ist eigentlich, dass es wie ein Secondary Control Screen ist, für auf einem Mac zu arbeiten. Also, dass du quasi Final Cut hast auf einem Mac und dann hast du dein iPad nebendran, yeah, wo du so ein bisschen wirklich ein Control-Interface hast, vielleicht noch mit dem Pencil, nein, und so, kannst viel präziser als mit der Maus, kannst vielleicht auch Sachen zeichnen oder malen oder Präsentationen. Oder,
nein, der Apple geht einen anderen Weg. Apple will natürlich, das haben sie beim iPad Pro, wo das ist rausgekommen, das Neue, haben sie das ja auch gemacht. Das iPad Pro hat ein Display, wo mehr oder weniger natürlich, Anführungszeichen, dem entspricht von dem Pro-Display XDR, dem teuren für 6'000 Stutz. Und dann bei dieser Vorstellung haben sie quasi so gesagt, hey, look, du kannst dein Color-Grading-Zeug, dein Photoshop-Schiess-mich-tot-Zeug kannst du auf dem grossen Mac machen und dann bist du halt unterwegs und musst gleich noch ein bisschen weiterarbeiten, nimmst du dein iPad Pro mit. Und ich denke, in die Richtung wird es mit diesen Tools auch gehen. Ja. Es geht nicht darum, dass du die komplette Workflow, weißt du, selbst ich als YouTuber habe einen Workflow, der auf meinem Mac perfekt funktioniert, oder? Selbst da, aber ich darf leider noch nicht über den Test reden.
Ja, aber das ist jetzt, aber bleiben wir doch ganz schnell mit dem YouTuber. Weil, also, ohne jetzt will ich jetzt nahe zu treten, aber so die YouTube-Clips, die jetzt du zum Beispiel machst, die sind jetzt ja nicht so komplex, dass das irgendwie jetzt ein Problem wäre von der Limitierung auf dem iPad. Wenn jetzt ein Video schaust von irgendwie Marcus Brownlee oder irgendwie Mr. Who's the Boss von Aaron und so weiter, das sind ja, also weißt du, da ist so viel noch animiert und dreidingst und korrigiert und Zeug und Sachen und
ja, aber Das versucht iPad Pro auch nicht.
Aber ich finde eben für das, dass es eigentlich einfach eine coolere Videoschnittsoftware auf dem iPad ist, kostet sie ja recht Geld. Und zwar nicht einmalig, also, sondern...
Fünf Stutz pro Monat.
Ja, bitte, eben. Ja, aber
eben. Mal ein Cappuccino in Zürich. Jetzt bin ich dumm, ist auch nicht teuer.
Nein, aber ich meine einfach, ja, aber weißt du, das ist halt immer so ein kleines Ding, oder, wo ich gefunden habe, so, es ist halt schon, wie viel brauche ich das? Jetzt als wirklich, als Durchschnittsmensch, der hin und wieder mal vielleicht ein Video ein bisschen bearbeiten will, bevor ich es auf irgendeine Story lade oder vielleicht kleine YouTube-Videos mache oder so.
Ja, ein das simples Geschichte. Nicht.
Eben, das ist das, was ich...
Das, ich meine, du kannst ja ein Movie nehmen, das kann das ja oft. Das
genau, eben darum. Und darum, das ist eben
es
mein grosses Fragezeichen.
Es ist mehr damit arbeiten, oder? Und ich arbeite schon ein bisschen mehr damit, als du wahrscheinlich machen
Fragen in den
Stories. Also, das ist natürlich, ich glaube, es ist tatsächlich für so Leute, und vielleicht, du weißt ja nicht, ein MKBHD, wenn der das so testen, warten wir noch 10 Tage und dann wissen wir es, der wird natürlich, vielleicht sagt er auch, hey, es gibt natürlich so viele Zwischenschritte in seinen Videos, dann macht er das nicht on point, oder? Dass du eben genau so etwas vielleicht unterwegs kannst machen, dass du sagst, okay, da die kleine Sighting, B-Roll, whatever, die bearbeite ich zum Beispiel auf dem iPad. Und dort ist natürlich die Frage, und das ist tatsächlich die grosse Frage, die wir dann werden müssen klären, wie ist es mit dem Export und dem Import? Wie bekomme ich das Zeug easy peasy im Mac rein? Wie kommt es quasi vom Mac zurück? Also, wenn das möglichst smooth funktioniert, und du weißt selber, wie gross die Files zum Teil sind, oder? Dann könnte man es wahrscheinlich so nutzen.
Aber ja, wenn ich es einem Hersteller würde zutrauen, dass das eben genau so smooth passiert, dann ist es Apple, oder? Und das ist genau der Punkt, oder? Wo mich wirklich interessiert, und ich bin dann gespannt natürlich auf deinen Test spricht und die anderen eben. Es ist jetzt alles ein bisschen Kristallkugel lesen, sag ich jetzt mal ein bisschen so.
Genau.
Wie es dann in der Realität aussieht.
Aber?
Die ganzen Werbevideos, oder? Wir haben das schon ein paar Mal diskutiert. Darfst du aber machen. Wir haben das schon ein paar Mal diskutiert da im Podcast, auch mit Apple. Oder wenn du irgendwie findest, so, schau mal, da die iPhone-Videos und Shot on iPhone und so. Ja, genau, mit dem Studio-Licht für irgendwie 300'000 Franken, dann ist es natürlich perfekt und sieht aus wie irgendeine Hasselblatt-Kamera, oder?
Aber was ich eigentlich wollte sagen, aber ist es anders. Es ist natürlich mega wichtig für die Plattform iPad. Apple hat seit Jahren die Hardware aufgerüstet. Völlig unsinnig eigentlich, weil kein Mensch braucht einen M2 in einem iPad. Never ever und noch in 5 Jahren nicht. Und jetzt kommen langsam Apps, jetzt vor allem mal von Apple, wo man kann sagen, okay, zumindest das Potenzial, dass die Hardware ausnutzen, wäre jetzt da. Weil bis jetzt hat es so halt nicht so viel gegeben. LumaFusion geht dort schon relativ weit, oder? Und DaVinci auch. Aber jetzt kommt auch Apple, und das ist natürlich ein Zeichen. So quasi, hey Freunde, wir nehmen das jetzt ernst. Die Frage ist, warum haben sie 5 Jahre gebraucht? Keine Ahnung. Das fragen sich ein bisschen alle, oder? Aber das ist jetzt,
aber also schon
die Plattform iPad Pro ist das ein sehr wichtiger Schritt, oder? Und die Frage ist jetzt, wie wird das genutzt? Wer nutzt das überhaupt? Wem ist das der Wert? Und wer sagt, nein, es kann mir zu viel für einfach zwischendurch und der andere, der sagt, es kann mir aber zu wenig, als dass ich mein MacBook Pro ersetzen könnte. Also ich bin zum Beispiel ganz ehrlich gesagt gespannt, das versuche ich im Moment auch gerade herauszufinden, wenn ich das so, ich habe ja relativ viel Tech-Reisen. Und dort ist schon immer so die Frage, nehme ich das verdammte MacBook Pro mit? Klar, ich meine, jetzt 14 Zoll ist jetzt nicht so eine Sache, aber gleich, du musst es halt mitnehmen, neben allem anderen. Und die Frage, für das du ein, zwei Videos machst und ein paar Radiobeiträge schneidest, könntest du es nicht auf dem iPad? Und bis jetzt nervt es mich auf dem iPad, darum mache ich es nicht. Darum habe ich immer das MacBook Pro dabei.
Ja, aber eben
aber an und für sich ist dort wirklich die Frage, vielleicht längt das. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich persönlich brennend interessiert.
Mich würde es natürlich auch interessieren. Aber ich frage mich dann halt jetzt einfach, weißt, ob ich jetzt ein grosses iPad mitnehme, wieder ein bisschen Display, weil auf irgendeinem 10-Zoll-Display wollte ich so wieder Video schneiden oder audiomässig. Also muss das grosse haben. Und ob ich dann jetzt mein 14-Zoll MacBook mitnehme oder das 13-Zoll iPad,
spielt keine Rolle.
Gewichtmässig keine Rolle, oder? Es kommt halt ein bisschen darauf an, iPad kannst du vielleicht noch ein bisschen in anderen Situationen, du hast es vielleicht noch ein bisschen schneller da. Aber eben, weißt du,
ja, was beim iPad das Geile ist, sag ich dir, das ist der Punkt, warum ich das iPad tatsächlich viel häufiger mitnehme als das MacBook. Das ist nur, dass es eine SIM-Karte drin hat.
Ja.
Das ist so das fucking ist genau convenient. Der Punkt. Ich muss nicht mit dem iPhone und auch ganz Googles und Zeug, sondern es hat eine SIM-Karte drin, ich habe dort einen Datenflat drauf und ich bin online.
Aber das ist im Fall wirklich...
Egal, bei den USA, in Europa. Genau, und das ist krass, das fällt mir so
auf. Aber das ist das, was ich nicht verstehe.
So doof.
Aber ich verstehe es nicht, warum gibt es das noch nicht in den MacBook Pros?
Das versteht niemand.
Weil es kann jetzt ja nicht so sein, dass jetzt irgendwie das ganze Design muss ändern, nur weil du eine Antenne mehr drin hast.
Das versteht niemand.
Und kannst du einfach eSIM, brauchst du keinen SIM-Slot.
In eSIM würde ich das angenehmen. War, am Mittag habe ich im Zug gearbeitet. Natürlich habe ich das iPad dabei und nicht das MacBook. Ganz einfach, weil, hey, das ist online. Punkt, oder? Und das, klar, das, was ich unterwegs mache, kann ich auf dem iPad. Aber das ist krass, oder?
Ja, also, zugegebenermaßen, man kann ja auch schnell einen Hotspot machen und so weiter, aber das ist im Fall auch...
Ja, weißt du, das Handy leer, ja funktioniert nicht sauber. Nein, das ist alles Mist. Das ist
jetzt im Fall auch eines der besten Features von Apple, wo am wenigsten gut funktioniert. So, der mit dem so. Dings. Der geht immer wieder mal raus, so manchmal geht es, manchmal
einfach,
manchmal
aber nicht. Es funktioniert im vollen Zug. Kannst du einfach vergessen. Es geht die ganze Zeit raus, oder?
Ja, das ist so.
Und darum, also das muss ich wirklich sagen, ist etwas, wo...
Also, wir sind gespannt, was da passiert. Und eben, falls wir aussen Menschen haben, die jetzt auch noch auf nächste Woche gerne möchten, mal so ein bisschen mitspekulieren oder das wirklich brauchen. Also Leute, die jetzt mit Final Cut oder auch mit dem Logic, wo wir beide nicht damit arbeiten, ohne dich jetzt da will ins falsche Fahrwasser bringen, aber ich glaube, du brauchst Logic auch nicht so viel, es mir ist.
Ich finde aber Adobe Audition viel cooler für das, was ich brauche.
Und ich eben auch.
Das Logic nicht. Das Logic ist mir zu komplex und ich mache ja auch keine Musik.
Also eben, falls es da außen Menschen gibt, die das brauchen, dürft ihr uns gerne auch sagen, wie ihr es braucht und was ihr jetzt von so einer iPad-App erwartet, beziehungsweise wie euer Workflow wirklich wird besser und einfacher werden mit dem. Und dann werden wir dann auch logischerweise dann wissen, wenn es dann draussen ist, die ersten Tests, sobald der NDA fällt, dass wir dann wissen, das Non-Disclosure Agreement, wenn wir dann quasi offiziell darüber reden. Bis jetzt alles ein bisschen Spekulatius gewesen. Gehen wir noch schnell zum letzten Thema. Google löscht inaktive Accounts neu nach 2 Jahren. Was passiert dort genau?
Ja, die Idee dahinter ist, dass quasi Google auch so ein bisschen Missbrauch möchte vorbeugen möchte. Das sagen sie zumindest offiziell. Ja, du kannst ja dir einen Google-Account in 3 Sekunden zusammenklicken, einen Gmail-Account, hast eine Gmail-Adresse und go. Und jetzt ist es so, dass Google bekannt gegeben hat, Achtung, Freunde, jetzt geht's ja los, wenn ihr 2 Jahre lang euch nicht in euren Account habt eingeloggt. Also sprich, egal ob auf YouTube, auf Google Fotos, auf Google Docs oder eben auf Gmail, dann wird der Account nach ein paar Warnungen, die müsst ihr ja immer zum Beispiel bei Gmail auch noch eine Second-E-Mail-Adresse angeben, also die bekommen so mit, wenn ihr den Account nie mehr braucht, dann wird der Account nicht gelöscht. Und zwar, und das ist natürlich speziell, es wird nicht irgendwie inaktiv geschaltet oder so, er wird wirklich gelöscht. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Account mir die mal hast gemacht, hast ganz viele Fotos aufgeladen, Google-Fotos und alles, und dann irgendwie brauchst du nur noch den vom Arbeitgeber und du verhängst es, dann wäre es einfach so, dass die Daten wirklich gelöscht sind. Die sind dann weg.
Wird dann der Name auch wieder freigegeben? Also wenn es jetzt du verhängst, kann ich nachher iFrick@gmail.com verwenden.
Zum Beispiel, oder jcfrick@gmail könntest du dann haben, oder? Ganz genau, oder? Also das ist natürlich die Idee dahinter, letztendlich auch, oder? Ich meine, gerade bei Gmail ist es ja mega schwierig, ja mal vor irgendwie ich weiß nicht, 3 Jahre mit meinem Sohn wollte ich Gmail-Adresse machen. Vergiss es, no way, oder? Also egal mit welcher Kombi, Gmail ist ja tatsächlich mehr als 1 Milliarde Nutzer. Also das ist natürlich schwierig, einen coolen Handel zu bekommen. Und das ist sicher auch so ein bisschen der Grund dahinter, dass man halt sehr viel so inaktiven Scheiss rauslöscht, oder?
Ja, aber ich verstehe es auch ein Stück weit, weil eben, ich meine, du brauchst da, du brauchst Speicherplatz und du musst
genau,
das auch irgendwie...
Genau, man darf es halt nicht als Archiv brauchen, Dings, das ist ein Punkt.
So. Ja, aber eben, ich finde das auch, wie soll ich sagen, ein bisschen okay, weil ich gehe jetzt mal davon aus, hey, wenn du jetzt einen Account hast und du zahlst für Google Drive und du den 2 Jahre nicht brauchst, dann ist es mir scheißegal, weil du überweisest jeden Monat
nichts, 10 Stutz, oder? Genau, ja,
das
absolut.
Ist
genau der Punkt, oder? Also wenn du das nicht merkst, dann ist es Google wahrscheinlich wurscht, aber dort beim anderen, dann greifen sie nicht durch.
Also was wir eigentlich damit wollen sagen ist, falls ihr noch irgendeine Gmail-Adresse oder einfach einen Google-Account rumliegt habt, den ihr länger nicht gebraucht habt,
aber wieder 2 Jahre Zeit.
Euer Handle wollt behalten, dann unbedingt einfach mal schnell einloggen und dann ist die ganze Geschichte wieder gut. Damit können wir die Folge 258 abschliessen und wir kommen nächste Woche wieder. Das bringen wir auch nicht zeitlich, terminlich. Das werden wir mehr oder weniger so schaffen, würde ich behaupten. Ja, das bringen wir. Vielleicht zeichnen wir noch Mittwoch auch wieder auf, wir werden es dann sehen. Aber wir kommen sicher nächste Woche auch wieder und bedanken uns wie immer digital@energy.ch. Wenn ihr irgendwie Kritik, Input, sonst irgendetwas habt, einfach uns eine E-Mail machen. Herzlichen Dank, Gruß auf Bern.
Tschüss.
Salut, salut, mein Freund. Danke.
Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.